ARD Sounds.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tanja Richter und an dieser Frage scheiden sich die Geister. Der Hamburger Wolf. Einschläfern, in einer Wildtierstation unterbringen oder wieder freilassen. An Ostern ist die Entscheidung gefallen, der Wolf ist nämlich wieder frei. Dazu Umweltsenatorin Katharina Fegebank.
Es ist eine Auswilderung auf Bewährung. Für den Wolf beginnt nun ein neues Leben, hoffentlich abseits der Stadt, in der Natur, wo er sich wohlfühlt.
Ja, aber wie sichergestellt wird, dass der Wolf nicht wieder in eine Stadt kommt und mehr, das hört ihr gleich. Dann sprechen wir noch über das neue Wehrdienstgesetz. Da gibt es nämlich einen Passus, der irgendwie lange gar nicht aufgefallen ist und den auch Hamburger Studierende extrem stark kritisieren. Und eine UKE-Studie zeigt, dass Angehörige oft nicht gut darüber Bescheid wissen, wie ihre Liebsten auf der Intensivstation behandelt werden wollen. Dr. Stefan Kluge vom UKE erklärt, wie man sich da am besten vorbereitet. Das sind die Themen an diesem 7. April. Los geht's!
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Vielleicht war es ja auch bei euch ein großes Diskussionsthema über Ostern. Was passiert jetzt mit dem Wolf? Das Tier hatte ja letzte Woche eine Frau in Altona verletzt, war dann kilometerweit bis zur Binnenalster gelaufen und dort dann eingefangen worden. Und er kam dann in eine Wildtierauffangstation nach Niedersachsen. Und gestern hat die Umweltbehörde dann bekannt gegeben, das Tier ist an Ostern wieder freigelassen worden. Frauke Reinig ist heute unsere Wolfbeauftragte, sage ich mal. Frauke, weißt du denn eigentlich, wo er freigelassen worden ist?
Nicht genau. Also das will die Umweltbehörde nicht sagen, um den Wolf zu schützen, heißt es. Sie will nicht mal bestätigen, dass er auf dem Hamburger Gebiet freigelassen wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt doch sehr nahe, weil die Umweltbehörde den Wolf ja jetzt auch im Blick behalten will. Ja, und du hast schon gesagt, eine Zeit lang war der Wolf auch in einer Wildtierauffangstation in Niedersachsen. Dauerhaft ist diese Gefangenschaft oder in einem Wildpark aber keine wirkliche Option, sagt Senatssprecher Dennis Heinert.
Die Chancen also, dass ein Wolf, der in der Wildnis groß geworden ist, dann in so einem Wildgehege sich eingliedert und sich dort auch wohlfühlt, wurden als sehr gering eingeschätzt. Hinzu kommt dadurch dann auch eine gewisse Ausbruchsgefahr, sodass diese Option nicht wahrgenommen wurde.
Also die Wölfe, die gehen dann wirklich wohl die Zäune hoch, wenn sie in der Wildnis gelebt haben vorher. Einschläfern, das war aus Tierschutzgründen auch keine wirkliche Option. Und da blieb eigentlich nur noch das Wiederauswildern. Das sagt auch der Senat, wenn auch etwas verklausuliert.
Alternativlos ist jetzt kein Wort, was ich benutzen würde, weil man hat ja die Alternativen geprüft und ist nur zu dem Schluss gekommen, sie funktionieren hier nicht.
Also da blieb dann nur das Auswildern.
Also der Wolf ist wieder frei. Aber wie will man denn sicherstellen, dass das Tier nicht wieder in eine Stadt läuft?
Naja, der hat jetzt einen Sender am Halsband. Also der hat so ein Halsband um mit dem GPS-Tracker. Das ist Teil des Live-Projektes Wild Wolf. Das ist in Niedersachsen angesiedelt. 8 europäische Länder beteiligen sich da dran. Und das ist eigentlich speziell für solche Fälle entwickelt. Also da, wo es Konflikte oder kritische Situationen in dicht besiedelten Gebieten gibt, wo dann die wieder jetzt angesiedelten Wölfe langsam hinein gelangen, da guckt man dann eben bei einzelnen Tieren, kann man die vielleicht einfach tracken, um zu gucken, wie bewegen die sich und wann kommen die Menschen eventuell wieder zu nahe, sodass man dann frühzeitig eingreifen kann.
Aber wer kontrolliert denn das?
Das wird tatsächlich in der Umweltbehörde gemacht. Dieser GPS-Tracker, der ist 24/7 abrufbar. Das heißt, man kann zu jeder Zeit sehen, wo ist dieser Wolf. Ob das dauerhaft dann auch in Hamburg bleibt, das ist nicht so ganz klar, sagt Dennis Heinert.
Es ist natürlich jetzt nicht planbar, wohin das Tier geht. Also wie es sich räumlich entwickelt, ist nicht planbar. Und das ist ja auch in der Natur vielleicht ganz gut so, dass der Wolf sich jetzt selber seinen Weg und sein Revier dort sucht. Und das ist für uns nicht voraussehbar, wo das sein könnte. Unsere Verantwortung bezieht sich da eben drauf, jetzt das bestmöglich vorzubereiten, dass man das Team eben dann auch dauerhaft verfolgen kann.
Also das liegt jetzt erstmal in Hamburg, diese Verantwortung. Aber wenn der Wolf sich dann irgendwann ein festes Revier gesucht hat und das vielleicht außerhalb von Hamburg ist, dann kann auch sein, dass sich das nochmal ändert. Oder dass der vielleicht auch gar nicht mehr so engmaschig beobachtet werden muss, weil er eben dann in einem Revier bleibt.
Aber es kann ja theoretisch zumindest auch sein, dass er sich wieder einer Stadt nähert. Zum Beispiel dann wieder am Falkensteiner Ufer auftaucht oder so. Was passiert denn dann?
Ja, das kommt dann wirklich auf die konkrete Situation an und muss dann eben geprüft werden, sagt Dennis Heinert.
Für den Fall, dass sich das Tier wieder einer Siedlung nähern würde, dass man dann auch relativ kurzfristig eingreifen kann. Die rechtliche Grundlage ist durch das Jagdschutzgesetz ja jetzt auch geregelt. Und insofern würden das natürlich dann auch dann, weil das keine langwierigen politischen Prozesse sind, logischerweise, wenn sich theoretisch ein Wolf einer Siedlung nähern würde, das würde dann direkt die Entscheidung dann von den lokalen ja, Experten, in der Regel dann Jägerinnen, dann eventuell nochmal in Abstimmung mit lokalen Behörden getroffen werden.
Also wenn es da Gefahr für Menschen gibt, dann ist eben auch ein Abschuss möglich und das wird dann eben im konkreten Fall entschieden.
Okay. Es gab ja in den letzten Tagen auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, der Wolf hat die Frau in Altona nicht gebissen, sondern mit der Pfote gekratzt. Gibt's da denn jetzt eigentlich Gewissheit?
Also das ist immer noch nicht so ganz klar. Aus der Umweltbehörde heißt es, sie gehen von einem Biss aus. Nach der Untersuchung der Verletzung gab es da wohl Hinweise drauf. Außerdem gibt es den Polizeibericht, Zeugenaussagen. Auch mit der Frau selbst wurde natürlich gesprochen. Und nachdem man das alles ausgewertet hat, sagt die Behörde eben, wir gehen davon aus, dass es ein Biss war, können es aber nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Also das ist natürlich auch im Eifer des Gefechtes, ob der Wolf sie jetzt angesprungen und gekratzt oder doch mit dem Zahn verletzt hat. Also das lässt sich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr hundertprozentig aufklären. Experten gehen aber davon aus, dass dieser Wolf, um den es da geht, nicht grundaggressiv ist. Also der ist ja friedlich weiter durch die Altonaer Innenstadt gelaufen, ohne da Menschen anzufallen, anzugreifen. Er war bis dahin auch Menschen immer eher ausgewichen. Also das war auch ein Faktor, warum man gesagt hat, man kann ihn jetzt wieder auswildern. Und ehrlicherweise hat er jetzt vielleicht ja auch ein bisschen was gelernt, weil ich glaube nicht, dass die Erfahrung in Hamburg für ihn hier wirklich schön war.
Dankeschön, Frauke. Habt ihr das gewusst? Wenn ihr männlich und zwischen 17 und 45 Jahre alt seid und plant, länger als 3 Monate ins Ausland zu gehen, dann müsst ihr euch das beim Karrierecenter der Bundeswehr genehmigen lassen. So steht's nämlich im neuen Wehrdienstgesetz, das seit Jahresbeginn gilt. Und das sorgt gerade für ganz schön viel Aufregung, auch unter Hamburger Studierenden. Mehr dazu weiß aber mein Kollege Jörn Strehler-Pohl. Jörn, was genau kritisieren die denn?
Naja, in erster Linie geht es ja darum, dass besonders Studenten, und ich rede jetzt nicht von Studierenden, sondern es geht ja wirklich nur um männliche Studenten, also nur um die Männer, viele gehen ja ins Ausland und machen Auslandssemester und die brauchen eigentlich diese Genehmigung der Bundeswehr. Und deswegen habe ich mit dem AStA gesprochen und mit dem Präsidenten des Studierendenparlamentes, also mit 2 wichtigen Gremien für Studierenden. Und Paul Veit, das ist der Stupa-Präsident in Hamburg hier, der sagt, wir brauchen jetzt schnell Rechtssicherheit für unsere Studenten, die ins Ausland gehen wollen für 1 Semester oder 2. Und wie das jetzt genau aussieht mit dieser Genehmigung. Und der AStA, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Für den ist klar, dass die Freiwilligkeit des Wehrdienstes, die wir jetzt ja noch haben, dass die immer weiter ausgehöhlt werden soll. Ich habe auch nochmal geguckt, wir haben das bei Insta heute gepostet, von NDR Hamburg aus. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, von Wut bis zu großem Verständnis. So nach dem Motto, regt euch doch nicht so auf.
Ja, das neue Wehrdienstgesetz, das gilt ja auch schon seit Januar, also schon seit 4 Monaten. Aber irgendwie wusste ja niemand was von diesem Passus. Wieso denn eigentlich nicht?
Das ist wirklich eine spannende Frage und das habe ich auch nochmal recherchiert. Das war offenbar wirklich niemanden aufgefallen, bis die Frankfurter Rundschau Ende vergangener Woche darüber berichtet hat. Ich habe nochmal auf den Blog geguckt, des wirklich ziemlich bekannten Verteidigungsjournalisten Thomas Wiegold. Augen geradeaus heißt dieser Blog. Und auch der schreibt, dieses Detail habe er auch übersehen am Anfang, als er sich das neue Wehrdienstgesetz angesehen hat. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Aufregung jetzt so groß ist, dass da plötzlich etwas aufploppt und alle verunsichert sind, was jetzt gilt. Und Wiegold schreibt selbst in seinem Blog, ich zitiere, vielleicht hätte das Verteidigungsministerium das selbst ebenso intensiv kommunizieren sollen, wie die Anreize von monatlich 2.500 Euro für freiwillig Wehrdienstleistende. Kurz, Wiegold, also der bekannte Verteidigungsjournalist selbst, übt Kritik da am Verteidigungsministerium.
Und wenn ich da jetzt auch noch mal an die Hamburger Studenten denke, wie ist das denn eigentlich, wenn man diese Genehmigung von der Bundeswehr nicht hat? Auch wenn man es vielleicht gar nicht wusste, dass es diesen Passus eben überhaupt gibt. Was hat das denn jetzt eigentlich für Folgen?
Wahrscheinlich gar keine Folgen, aber aus meiner Sicht ist das ja gerade ein Problem, wenn es ein Gesetz gibt, was, wenn man es nicht anwendet und nicht beachtet, wenn das keine Folgen hat. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Ziel von einem Gesetz. Jedenfalls will das Verteidigungsministerium erst einmal klarstellen mit einer neuen Vorschrift, dass solange der Wehrdienst freiwillig ist, solange gilt eine Genehmigung für einen Auslandsaufenthalt als erteilt. Offen bleibt aber nach wie vor, bis heute, ob trotzdem ein Antrag gestellt werden muss, offiziell oder auch nicht. Also viel Unklarheit und das macht die Sache aus meiner Sicht nicht unbedingt leichter.
Wofür braucht es denn diesen Passus eigentlich?
Ja, da geht es um die Frage, im Fall des Verteidigungsfalles oder eines Spannungsfalles muss oder will die Bundeswehr natürlich wissen, wie viele Menschen haben wir da, die das Land verteidigen können. Darum ging es. Das gab es auch schon im Kalten Krieg. Da galt diese Regelung aber nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall. Jetzt ist das offenbar, da streiten sich aber auch noch die Geister, jetzt gilt das offenbar grundsätzlich, diese Regelung. Aber im Prinzip ist es der Kerngedanke, wir müssen wissen, auf wie viele Menschen oder in diesem Fall Männer wir zurückgreifen können bei der Bundeswehr.
Aber da ist ja doch noch einiges unklar. Soll da denn noch nachgeliefert werden?
Das soll jetzt auf jeden Fall nochmal nachgebessert und nachjustiert werden, dass es eben diese Rechtssicherheit gibt, wie auch Paul Veit, der Präsident des Hamburger Studierendenparlamentes, sie einfordert.
Und dann wird hoffentlich auch früher darüber kommuniziert. Dankeschön, Jan. Jetzt stellt euch mal vor, einer eurer engsten Angehörigen liegt auf der Intensivstation und er kann den Ärztinnen und Ärzten selbst nicht mehr sagen, wie er behandelt werden will. Dann werdet ihr dazu befragt. Könntet ihr das beantworten? Eine Studie des Universitätsklinikums Eppendorf zeigt jetzt, oft schätzen Angehörige den Willen falsch ein. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Stefan Kluge vom UKE. Herr Kluge, wie groß ist denn eigentlich diese Kommunikationslücke?
Ja, das kommt darauf an, wie man das wertet. Aber wir sehen halt, dass bei einem Fünftel der Situation die Angehörigen nicht den Willen der Patienten wiedergeben können. Also und ein Fünftel, 20%, das ist, denke ich, schon relevant.
Absolut. Wer sind denn eigentlich die engsten Angehörigen? Also mit wem dürfen Sie als Arzt überhaupt sprechen?
Ja, das wissen viele nicht. Also eigentlich braucht man eine Vorsorgevollmacht bei volljährigen Patientinnen und Patienten oder ich habe halt einen Ehepartner. Da gibt es in Deutschland eine Gesetzgebung. Also der Ehepartner, wenn er verheiratet ist, darf entscheiden, gesundheitliche Dinge. Ansonsten aber der Lebensgefährte, der Sohn, die Tochter, der Vater, die haben keine Entscheidungsbefugnis, auch nur ein sehr limitiertes Auskunftsrecht. Das heißt, denen dürfen wir eigentlich gar keine medizinischen Informationen geben. Das heißt, ich würde jedem dringend empfehlen, der über 18 ist, eine Vorsorgevollmacht auszufüllen.
Und was ist genau eine Vorsorgevollmacht? Wie mache ich das?
Also ein Vorsorgevollmacht ist ein Dokument, wo nur drinsteht, im Falle einer Bewusstlosigkeit, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, selber Entscheidungen zu treffen, dann kann der oder die Angehörige, der Freund, das sollen natürlich engste Bezugspersonen sein, für mich diese gesundheitlichen Entscheidungen treffen. Das sollte also daher jemand sein, dem ich wirklich vollstes Vertrauen schenke.
Also zum Beispiel auch mein Lebenspartner, wenn wir nicht verheiratet sind. Ich denke, das wissen viele nicht. Das Hauptproblem ist ja die Kommunikation zwischen Angehörigen und Patienten. Was raten Sie denn da? Wann sollte man denn überhaupt mit seinen Angehörigen darüber sprechen?
Ja, je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist das Risiko, dass wir irgendwelche Erkrankungen haben und im höheren Lebensalter ist es dann natürlich im Regelfall sowieso notwendig, diese Dinge zu besprechen. Oft erfolgt das aber nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein 30- oder 35-Jähriger das alles besprechen muss, aber auf jeden Fall natürlich vorgeplanten Krankenhausaufwand halten. Auf jeden Fall, wenn bei mir eine chronische Erkrankung diagnostiziert wurde. Auf jeden Fall, wenn ich sage mal jetzt ab 60 Jahre alt bin. Das sind natürlich Situationen, wo ich schon mit meinen Liebsten, mit meinen Angehörigen über diese Dinge sprechen sollte.
Und was genau sollte ich da für Themen ansprechen? Also worum geht's da genau? Ist das jetzt dann die Beatmung? Also was umfasst das?
Ja, genau. Also abgefragt haben wir natürlich solche Dinge wie Beatmung, Wiederbelebung, Dialyse. Aber das ist für Patienten und Patienten ziemlich schwer zu erfassen. Was ist damit eigentlich gemeint? Was geht damit einher? Da haben viele Patienten ganz falsche Vorstellungen. Da fehlen ihnen auch die medizinischen Grundlagen. Deswegen rate ich dazu, dass man bespricht, wann ist das Leben für mich noch lebenswert nach einer schweren Erkrankung? Würde ich es akzeptieren, wenn ich im Rollstuhl sitze? Würde ich es akzeptieren, wenn ich kommunizieren kann, aber nicht mehr sprechen kann? Würde ich es akzeptieren, wenn ich ja nicht mehr ansprechbar im Pflegeheim versorgt werde? All das sind Situationen, die man besprechen sollte und idealerweise natürlich unter Beratung des Hausarztes, dass die Vorsorgebevollmächtigten einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was ist den Patientinnen und Patienten wichtig. Oft sehen wir auch auf Intensivstationen, dass die Angehörigen entsprechend ihren eigenen Wertevorstellungen entscheiden. Aber es geht ja um den Patienten, der da im Bett liegt. Und dafür sind halt Gespräche erforderlich, so schwer das ist, auch diese Themen in gesunden Zeiten anzusprechen. sprechen.
Es gibt ja auch die Patientenverfügung. Was gibt es denn da zu beachten und wo mache ich die denn überhaupt?
Also auch bei der Patientenverfügung gibt es viele Formulare im Netz, beim Bundesjustizministerium, bei den Ärztekammern. Aber diese Formulare sind teilweise sehr lang, also 5-6 Seiten. Und oft sind die Formulierungen sehr unkonkret, sodass es viele Ärzte gibt, die sagen, diese Patientenverfügung, die helfen uns nicht weiter, weil diese Standardformulierung im Falle eines Sterbeprozesses möchte ich keine Ernährung mehr, die müssen wir sowieso befolgen, diese Regeln. Patientenverfügung müssten möglichst konkret sein, zum Beispiel wenn ich jetzt eine chronische Lungenerkrankung habe und ich schreibe da rein, ich möchte unter keinen Umständen beatmet werden, dann wäre das sehr konkret und auch hilfreich. Solche Formulierungen finden wir aber nur höchst selten und deswegen für mich persönlich muss ich sagen, die Patientenverfügung ist ganz hilfreich, aber noch wichtiger ist ein Vorsorgebevollmächtigter, der sagt, wir haben darüber geredet, ich kenne genau die Wertevorstellung meines Partners, meines Vaters, wie auch immer und ich denke, das und das ist seine Idee jetzt zu dieser Situation im Krankenhaus. Und wenn Unsicherheiten da sind, dann ist das auch völlig normal. Aber dass man mal darüber gesprochen hat und eine Vorsorgevollmacht besteht, das sind die beiden Bausteine, denke ich, die uns schon sehr weiterhelfen würden.
Super. Dankeschön, Herr Kluge. Und damit beende ich diese Folge. Ich radel jetzt hier nach Hause und hoffe, noch ein bisschen Sonne abzubekommen. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.